Hallo, bienvenue, welcome, willkommen. Buenas tardes, Jambo, salam alaikum. Hier ist die Sendung Grenzenlos vom November 20. Die vorgesehenen Beiträge sind eine Rede der Gedenkfeier der VVN-BDA in Heidelberg mit einer Rede des AK Justiz Mannheim, dann zwei Beiträge aus der Sendereihe zu Kolonialismus im Jugendzentrum in Selbstverwaltung, dann ein Interview mit Alain, der von den Märschen und der Demo der Sans-Papiers in Paris berichtet, dann ein Vortrag eines Vertreters der Roma aus Serbien zur aktuellen Lage, hauptsächlich auch den Gefahren durch Corona. Dann ein kurzer Beitrag, wer sind die Corona-Rebellen? Ein Vortrag von Paul Kleiser und noch vorgesehen ein Teil der Veranstaltung Wohnen ist ein Menschenrecht, keine Rendite mit der Miete, Deutsche Wohnen und Vonovia enteignen. Soweit die vorgesehenen Beiträge. Und jetzt geht's los. So, bevor ich hier die richtige Einstellung gefunden habe, die vorgesehenen Beiträge abzuspielen, mache ich noch ein paar Takte Musik vorher. Ein sowohl musikalischer als auch Redebeitrag, Appell für Öffnung aller Grenzen und Beendigung des Sterbens der Flüchtenden, sowohl im Mittelmeer, im Atlantik als auch in der Sahara.
Grenzen sind nur da, um überschritten zu werden. Und plötzlich gehen sie auf.
So, ich möchte noch ankündigen, ich habe heute zwei Gäste. Ein Kollegen von Albanien, der gerade einen hartnäckigen Kampf führt, um Familienzusammenführung und auch gegen Abschiebung. Und Haro vom Bündnis gegen Abschiebung tut zwischendurch ungefähr um 3 Uhr berichten werden, wie die Lage der Dinge ist.
Die 10 Männer und Frauen aus der kommunistischen Widerstandsgruppe Vorbote, die 7 Gewerkschafter aus dem elsässischen Netzwerk um Georges Vaudely sowie weitere Antifaschisten wie der Heidelberger Heinrich Behrens, der KPD-Kurier Jakob Welter oder der Schriftsteller Max Karl von Hohenlohe-Langenburg wurden ermordet, weil sie sich nicht unterwarfen, weil sie nicht schwiegen, sondern aktiv aufbegehrten und Widerstand leisteten. In ihrem Sinne fühlen wir uns dem Schwur von Buchenwald verpflichtet. Die Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Das sind wir unseren gemordeten Kameraden und ihren Angehörigen schuldig. Neben den zahllosen ermordeten Antifaschistinnen und Antifaschisten aus unterschiedlichen Parteien und Bewegungen gedenken wir auch all der anderen Menschen, die von den Nazis verfolgt und ermordet wurden. Wir gedenken der Millionen Juden und Jüdinnen, der Sinti und Sintize, der Roma und Romja. Wir gedenken der Menschen, die die Nazis als lebensunwert bezeichneten und im Rahmen der Aktion T4 ermordeten. Wir gedenken der Schwulen und Lesben, der als asozial stigmatisierten und all der anderen, die in KZs interniert und ermordet wurden. Wir gedenken der ermordeten Zivilbevölkerung in Osteuropa, insbesondere in der Sowjetunion, sowie in den anderen von der NS-Wehrmacht überfallenen Ländern. Wir gedenken der Millionen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die die unmenschlichen Ausbeutungsbedingungen oftmals nicht überlebten. Und nicht zuletzt gedenken wir der Kriegsdienstverweigerer und Deserteure, die nicht an diesen Massenmorden mitwirken wollten und für ihre Verweigerung allzu oft mit dem Leben bezahlten. An einen dieser Deserteure erinnert unsere heutige Hauptrede von Barbara Ritter vom AK Justiz und Geschichte des Nationalsozialismus in Mannheim. Ich verlese ihre Rede nun stellvertretend für Sie. Das letzte vollstreckte Todesurteil des Sondergerichts Mannheim. Wilhelm F., geboren am 27. Juni 1912 in Titisee, lernt Karosserieblechner in Freiburg. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Frau ist infolge einer Polioerkrankung gelähmt. Im Februar 1940, mit 27 Jahren, wird er zum Infanterieregiment 335 eingezogen, wird zunächst im Westen eingesetzt und dann an der Front im Osten. Im April 1942 desertiert er. Er kehrt nach Freiburg zurück und lebt ein Dreivierteljahr bei seiner Familie im Versteck. Im Januar 1943 wird er von der Gestapo in Freiburg festgenommen und vor das Kriegsgericht in Straßburg gebracht. Als Deserteur wird er im März 1943 zum Tode verurteilt. Da er glaubhaft machen kann, dass er aus Gefangenschaft geflohen sei, wird das Urteil in eine 15-jährige Zuchthausstrafe umgewandelt. Die Zuchthausstrafe sollte er in einem der Emslandlager im Moor verbüßen. Aber bei der Überführung in das Gefängnis Zwischenahn gelingt Wilhelm die Flucht. Fast zwei Jahre hält er sich nun im Rheingebiet zwischen Freiburg und Mannheim auf. Seine Versuche, ins Ausland zu gelangen, scheitern. Er schlägt sich hauptsächlich mit Diebstählen durch, wobei er vor allem in offensichtlich reichen Häusern im Keller nach verstecktem Geld, Schmuck und Kleidung sucht. Einmal findet er dabei ein Versteck mit ca. 100.000 Reichsmark. Er nimmt mehrere Bündel davon und verteilt die Scheine auch an Arme, indem er Geldscheine im Vorbeigehen fallen lässt. Manche stecken das Geld ein, andere tragen es ihm hinterher. Denen gibt er großzügigen Finderlohn. Aus Notizblättern, die Wilhelm bei sich hat, geht seine antifaschistische Haltung hervor und wie sehr er dieses diebische Leben auf der Flucht selbst verachtet. Er schreibt: So wurde mir im Hass gegen das Nazitum der Entschluss in der bitteren Not zum Muss, mein Leben mit dem zu fristen, was mir in meinem tiefsten Inneren zuwider war, was mich anekelte, nämlich in meiner Not stehlen zu müssen. Ich tat es mit voller Wut, da wo ich Nazi-Willen vermutete, denn im Grunde genommen hat das Nazitum mich zu dem gebracht in meinem Unglück. Ich tat es mit Vernunft. Armen Leuten habe ich nur ungewollt weniges entwendet. 20 Monate lang hat Wilhelm F. unwahrscheinliches Glück und wird nicht entdeckt. Doch im November 1944 wird er in Rastatt gefasst. Es gelingt ihm abermals die Flucht aus dem Untersuchungsgefängnis. Drei Monate später, am 8. Februar 1945, schnappt man ihn in Heidelberg. Das Kriegsende ist Mitte Februar bereits abzusehen. Bei ihm gefunden wird ein relativ hoher Bargeldbetrag und Schmuck aus einem Koffer in einem Luftschutzkeller. Damals gilt das nicht nur als schwerer Diebstahl, sondern als ein Vergehen gegen die sogenannte Volksschädlingsverordnung. Und damit ist es ein Fall für das Sondergericht Mannheim. Dieses berüchtigte Gericht ist für seine schnelle Aburteilung bekannt. Seine Urteile sind sofort rechtskräftig. Der vorsitzende Richter am Sondergericht, der 70-jährige Edmund Mickel, kümmert sich eigens darum, dass die Hauptverhandlung möglichst schnell stattfindet. Das Mannheimer Gerichtsgebäude ist aber bereits zerstört und ebenso die Hinrichtungsstätte in Stuttgart. Die Verhandlung soll deshalb im Bruchsaal stattfinden. Der ermittelnde Staatsanwalt Schmitz ordnet ausdrücklich schwerste Fesselung bei der Überführung ins Bruchsaler Gefängnis an. Aber auch Bruchsal ist inzwischen durch einen schweren Bombenangriff weitgehend zerstört. Die Alliierten stehen nur noch 20 Kilometer entfernt auf der anderen Rheinseite. In dieser Situation findet die Hauptverhandlung am 19. März 1945 statt. Einen Schriftführer kann das Gericht nicht mehr nach Bruchsal beordern, sodass die Herren Richter selbst das spärliche Protokoll führen. Der als Verteidiger bestimmte Referendar Helmut Benz erreicht Bruchsal von Heidelberg aus mit dem Fahrrad, denn Züge können auch nicht mehr fahren. Von einer inhaltlichen Vorbereitung kann keine Rede sein. Die Verhandlung ist kurz. Das Urteil Todesstrafe als sogenannter Gewohnheitsverbrecher und Volksschädling wegen sogenannter Plünderung. Es wird am nächsten Tag, am 20. März 1945 um 18 Uhr durch Erschießen im Bruchsaler Steinbruch gnadenlos vollstreckt. Es ist die letzte Hinrichtung in Bruchsal gewesen. In Heidelberg werden am 30. März die weißen Fahnen gehisst. Der Arbeitskreis Justiz und Geschichte des Nationalsozialismus in Mannheim hat ab 1995 die Todesurteile des NS-Sondergerichts gesichtet. Insgesamt sind es über 70 gewesen. Sie galten zu diesem Zeitpunkt, also 50 Jahre nach der NS-Zeit, alle noch als rechtskräftig. In den Akten von Wilhelm F. findet sich sein Abschiedsbrief an seine Frau und seine zwei Kinder im Original. Er wurde nicht an sie weitergeleitet. Offensichtlich ist die Witwe auch nicht vom Tod ihres Mannes benachrichtigt worden. Noch 1948 forscht sie über einen Rheinauer Pfarrer über die Todesumstände nach. Sie will Hinterbliebenenrente beantragen. Die Witwe bemüht sich bis 1971 offenbar erfolglos bis vor dem Landessozialgericht in Bayern um Rente. 1993 versucht sie noch einmal unter Hinweis auf die neue Rechtsprechung Hinterbliebenenrente zu bekommen. Dann verliert sich ihre Spur. Aus den Akten geht auch hervor, wie drei Geschädigte sich um Geld streiten, das bei Wilhelm gefunden wurde. Lauter reiche Heidelberger, die über zwei Jahre lang in akribischer Manier ihr Geld wieder eintreiben. Mit Erfolg. Nicht aus diesen Akten geht hervor, was die beteiligten Juristen nach 1945 gemacht haben. Soweit es aus anderen Quellen verfolgbar ist, setzten die Richter und Staatsanwälte nach 1945 ihre Karriere unbehelligt fort oder genossen ihre Pension. Die Urteile des NS-Sondergerichts wurden erst 1998 pauschal als NS-Unrecht aufgehoben. Zu einem Zeitpunkt, an dem kein ehemaliger Sonderrichter mehr in Amt und Würden sein konnte. Wir bedanken uns beim AK Justiz für diesen Redebeitrag, den ich verlesen durfte. Und wir hören nun zum Abschluss gemeinsam eine Strophe der Moorsoldaten.
So, nun kommt der Teil der Sendung, in der Hau und Dan jetzt die Zeit ist, ihre Sache vorzutragen.
Hallo, ich möchte erst den Radio Burmunda ganz herzlich bedanken, dass er mich die Möglichkeit gibt, meine Geschichte hier auch mit anderen Leuten zu erteilen, zu öffentlich zu machen. Also, mein Name ist Dan Kostur, ich bin ein Migrant, komme aus Albanien und lebe hier in Mannheim seit 5 Jahren. Ich kam im Jahr 2015 nach Mannheim als Balkans-Migrant. Also, ich wurde hier geduldet mit meiner Frau und Kindern. Wir haben damals einen Job gefunden im Pflegebereich. Wir fangen zu arbeiten und ein neues Leben hier zu führen. Danach, im Jahr 2018, wurde unsere Duldung nicht mehr verlängert und wurde gesagt, wir sollten Deutschland verlassen. Wir haben gegen diese Sache dann beschwert und einen Antrag an Hartfallkommission Stuttgart gestellt. Es wurde uns damals gesichert, dass uns nicht passiert, bis die Hartfallkommission entscheidet. Und nun, ohne eine Mitteilung uns zu mitteilen, als Familie, als Antragsteller, kam Polizei, holt uns ab in den Arbeitsplatz, mich und meine Frau, mein Kind in Schule und Kindergarten. Und nun wurden wir dann einfach abgeschoben. Alles, was wir 3 Jahre hier gebaut hatten, auf einmal zerstört und ja, nach Albanien abgeschoben dann. Nach 7 Monaten, ich dürfte wieder nach Mannheim zurück, weil ich eine deutsche Tochter mit meiner frühen Ehe habe. Und das habe ich auch gemacht und ich bin in Mannheim seit vergangenes Jahr. Meine Kinder und Frau aber, die haben eine Reisesperre für 3 Jahre erhalten. Die sitzen jetzt seit Dezember 2018 in Albanien. Die wohnen in einer Einzimmerwohnung ohne einziges Einkommen. Und alles, was die bekommen von mir hier ab und zu. Und vergangenes Jahr hat Mannheim gesagt, ja, eine Spendeaktion gemacht und die haben uns auch finanziell unterstützt. Jetzt seit September, also seit Ende September bin ich wieder arbeitslos, weil mein Aufenthalt wurde damals nur für 8 Monate gegeben und der Arbeitgeber hat mich gekündigt. Nun bin ich jetzt auch arbeitslos, erhalte einen Teil Arbeitslosengeld 1. Das aber reicht kaum, weil ich mit meiner Tochter hier in Mannheim wohne, die Deutsche ist. Noch 3 Kinder in Albanien und Frau, die ich auch ernähren muss und unterstützen finanziell. Der Aufenthaltstitel wurde noch nicht verlängert. Die Sache läuft bei Ausländerbehörde Mannheim seit 3 Monaten lang. Wenn ich ehrlich bin und wenn ich das sagen darf, die schieben hin und her unsere Anträge. Nun jetzt haben die sogar auch an Karlsruhe den Fall geschickt und erwarte ich eine Antwort. Wann das kommt, keine Ahnung. Dafür Unterstützung der Anwalt Dr. Bär, den ich auch ganz herzlich bedanken möchte, dass er uns seit Jahren unterstützt in diese Geschichte. Viele Mannheimer Bürger, die uns auch unterstützt haben seit 2 Jahren, nicht nur finanziell, sondern auch, wir haben damals eine Petition, der Bündnis gegen Abschiebung Mannheim, der HRU, hat damals eine Petition mit Frau Riesch gestartet und es wurden über 1000 Unterschriften gesammelt und gebeten um Rückkehr meiner Frau und Kinder. Das wurde an Dr. Peter Kurz abgegeben. Dieses Jahr im Frühling, circa im Mai, keine Reaktion. Also es wurde nicht geschehen. Und meine aktuelle Situation ist jetzt momentan so, also wenn ich ehrlich bin, einfach machtlos und ich weiß nicht, wie weitergeht. Deswegen bin ich hierher gekommen und bitte um Unterstützung, falls jemand uns unterstützen kann. Auch finanziell, wenn es geht. Weil es ist unmöglich, mit Arbeitslosengeld 1 6 Personen zu ernähren. Ich muss hier Miete zahlen, ich muss Strom mit meiner Tochter kümmern und 3 andere Kinder, die in Albanien und Frau sind und so weiter und so fort. Und ja.
Ich kenne Dan natürlich persönlich, seit er hier ist. Ansonsten das Geschick der Familie bin ich aufmerksam worden durch einen Artikel von einem Redakteur, der heißt auch Bär, aber mit H, der dann das geschildert hat. Und ich muss sagen, als ich das in der Zeitung gelesen habe, dass ich da ziemlich entsetzt war. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig mitgekriegt habe, aber jedenfalls war es so, die Eltern sind von der Arbeit weggeholt worden. Die haben ja beide im Pflegebereich gearbeitet, schon 3 Jahre. Und 2 Kinder, das eine Kind war in der Schule und das andere Kind war im Kindergarten. Da ist die Polizei reingekommen und hat die Kinder abgeholt. Ja, das ist schon eine harte Sache. Und dann war kurze Zeit danach, war der OB, hatte er, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, war das eine Wahltour oder so? Jedenfalls, er war auch im Filzbach-Café und ich habe das genutzt, um da mit ihm zu sprechen, hatte aber vorher natürlich mich nicht anmelden können. Und ich konnte auch nicht mit ihm sprechen, aber ich konnte mit einem Referenten von ihm sprechen, dem Herrn Dragovic oder so ähnlich. Und jedenfalls, ich habe dann gesagt, es geht doch nicht. Also die hatten doch Arbeit, ist doch völlige Willkür. Es war nämlich auch so, das hast du dann eben, glaube ich, nicht erwähnt, dass auch die Arbeitgeber, als dann die nur noch die Leute geduldet worden sind, die haben ihnen praktisch ein positives Zeugnis ausgeschrieben. Die haben gesagt, die kommen prima mit den Leuten zurecht. Das waren ja Menschen mit Handicaps. Und bitte lasst die in Deutschland, schiebt die nicht ab. Ja, aber das hat eben weder Regierungspräsidium noch Ausländerbehörde interessiert. Und ich habe gesagt zu dem persönlichen Referenten, das geht nicht. Diese Abschiebung war auch formell nicht korrekt, weil das ist ja eben vom Dan erwähnt worden. Geplante Abschiebung war ausgesetzt, weil der Härtefallantrag gestellt worden ist. Und es war ihnen schriftlich bescheinigt worden, solange der Härtefallantrag nicht bearbeitet ist, solange das Härtefallverfahren läuft, können die bleiben. Und auch Anwalt, der Herr Bär, war genauso, also natürlich nicht genauso, er war nicht betroffen, aber jedenfalls hat er auch nicht damit gerechnet. Und die Leute genauso wenig. Und also ich frage mich heute noch, wieso ist das überhaupt passiert? Und umso härter finde ich, dass man ihn immer noch hängen lässt, wie er das geschildert hat. Und die Familie, die sind also ja ohne Existenzmittel, die sind ja eben unterstützt worden durch die Spenden von Mannheim aus. Und jetzt ist es wirklich für sie eng. Zudem ist es ja auch eine enorme psychische Belastung, die Trennung. Und ich finde, dass die Ausländerbehörde sich da jetzt endlich mal bequemt, das Ding zum Abschluss zu bringen. Der Herr Bär hat einen entsprechenden Brief in den letzten Wochen geschickt, wo er das nochmal schildert, dieses Hin und Her. Und es ist ja auch jetzt immer noch so, dass die Stadt nichts zahlen muss, weil, wie schon geschildert, der Herr Kusturi kriegt Arbeitslosengeld 1, weil er gearbeitet hat. Und er hat auch wieder eine neue Arbeit. Und dass er die Arbeit verloren hat, die letzte, das war, glaube ich, im Baugewerbe, da konnte er nichts für, weil da war das Visum für den 8-monatigen Aufenthalt abgelaufen. Und der hatte dann, und die Friktionsbescheinigung, die hat dem damaligen Arbeitgeber nicht gereicht. Jetzt hat er aber nach Verlängerung der Friktionsbescheinigung, hat er ab Ende November eine neue Arbeit. Und er kann jederzeit im Pflegebereich wieder arbeiten. Das hat er schriftlich, ne?
Genau, ja.
Ja, okay.
Es ist so, ich möchte nur noch etwas sagen. Ich weiß nicht, also ich kenne mich mit Gesetzen nicht aus, aber als Familienvater bin ich so zerstört seelisch, dass ich nicht beschreiben kann mit Worten. Ich dürfte nach Deutschland wieder zurück nach 7 Monaten, weil ich um meine deutsche Kind kümmern und sorgen sollte und muss. Auch, dass ich möchte auch, natürlich. Aber das sehr Interessante ist, meine Kinder dürfen dann nicht hier, nur weil die keine deutsche Staatsbürger sind. Die sind aber meine Kinder. Und die mein Kind hier ist, nur weil sie deutsche Staatsbürger ist, das ist super. Aber die dürfen nicht. Und das heißt, ich bin jetzt getrennt, lebendig von meinen eigenen Kindern getrennt, die auch hier geboren wurden sogar. Und das macht mich einfach kaputt. Nicht nur mich, sondern meine Kinder und meine Frau insbesondere und auch meine deutschen Kinder hier. Und ich bin einfach machtlos momentan und ich weiß nicht, wie weitergeht. Und deswegen meine Situation einfach, ich bin einfach in Schwierigkeiten. Nicht nur das, sondern auch, wenn ich das nennen darf, auch finanziell. Und ich habe dann auch, falls jemand ist, der mich vielleicht auch finanziell unterstützen kann, dann haben wir eine Kontonummer und ich möchte das auch hier nennen. Das ist eine DE 5167 0700 24 005 9313 700. Ich wiederhole noch einmal. Also 51 67 04 00 59 00 59 31 37 00. Und mit uns kann man Kontakt aufnehmen per Handy, per Facebook. Und wir sind auch erreichbar unter Facebook, Familie Kusturi, das ist unser Facebook. Und von meinen Frau und Kindern möchte ich mich einfach, also Dank, viele Grüße von meinen Frauenkindern aus Albanien und ganz herzlichen Dank an alle Mannheimer Bürgerinnen und Bürger und alle, die uns bis jetzt unterstützt haben, insbesondere an unseren Anwalt Dr. B., an Mannheimer Morgen, der mehrmals für uns berichtet hat und ja, an jeden, an allen, insbesondere an Frau Riesch und an Haru von Bündnis gegen Abschiebung, die uns nie allein gelassen haben und jetzt auch an Radio Bermuda, die mir jetzt diese Möglichkeit gibt, das öffentlich zu machen. Danke ganz herzlich an alle und ja.
Interessant und wichtig findet und sich entschließt, da die Familie zu unterstützen und dem das jetzt zu schnell war, kann er, die Sendung kann man ja, glaube ich, auch nachlesen dann, nachhören. Und dann wollte ich unsere Webseite sagen vom Bündnis gegen Abschiebung, die einfach Bleiberechtsbündnis, ein Wort, UE natürlich für Bündnis, @web.de. Ich wiederhole, Bleiberechtsbündnis@web.de. Ich habe da also die wichtigsten Unterlagen habe ich in Kopie selbst und in Absprache mit dem Herrn Kusturi kann ich da also auch reagieren, einen Brief schreiben, man kann auch telefonieren. Also das ist auch abgesprochen mit dem Anwalt, dass wir auch jetzt zum Bermudafunk gehen oder wir werden informieren und der Anwalt schafft das allein nicht. Wer braucht Unterstützung von Menschen oder Wiederunterstützung? Es gab ja anfangs eine helle Empörung in Mannheim, es waren ja mehrere Artikel, ist schon erwähnt worden von dem Redakteur Bär und alle, die das erfahren haben, die nicht, haben gehört, haben gesagt, wie kann denn das passieren? Die Leute hatten doch Arbeit. Und die Frage stellen wir uns immer noch. Und ich finde, es muss geheilt werden. Das heißt, die Leute müssen wieder herkommen. Die haben auch hohe Abschiebekosten. 14.000 ist enorm. Und das geht, finde ich, so nicht. Mannheim erklärt sich, auch der OB, als tolerante Stadt. Und das da war eigentlich für mich einfach schlicht Willkür. Okay, das... Ah ja, du wolltest noch was sagen.
Also, alles, was ich will nicht besonders eigentlich. Ich will nur meine Frauenkinder und meine Familie hier haben und nicht anders. Ich will nur mein Leben führen mit meinen Frauenkindern und das ist alles. Wir haben selbst früh auch gearbeitet, auch jetzt. Wir waren nie sozial abhängig von, wir haben nie den Stadtkasse belastet oder je einmal einen Cent erhalten, weil ich immer tätig und meine Frau auch waren und werden sein. Und ja, alles, was ich will, ist nur meine Frau und Kinder hier zu haben und nicht was andere. Und das ja, möchte ich nochmal an alle herzlich bedanken. Danke und vielen Dank.
Ja, danke euch für den Beitrag. Selbstverständlich werden wir so gut wir können das Bleiberecht für alle nicht nur fordern, sondern auch versuchen durchzusetzen. Die Realität ist leider eine andere. Es werden regelmäßig zwischen 1.000 und 1.500 Abschiebungen auch aus Baden-Württemberg durchgeführt und sollen jetzt nach der sogenannten Corona-Pause, sage ich mal, wieder verstärkt durchgeführt werden. Unsere Forderung bleibt Bleiberecht für alle. Es gibt keine sicheren Herkunftsländer. So, aber nun kommen wir zum nächsten Beitrag. Erstmal ein musikalischer Appell zur Öffnung aller Grenzen.
Le prochain morceau s'appelle la Sira, ça veut dire la route. Moi, je pense que, en tant qu'artiste, si on veut trouver une solution à l'immigration, je pense que si jamais on ouvrait toutes les frontières, je pense qu'au final, les gens retourneront à la maison. Parce que nul ne vaut chez soi, en fait. T'as beau voyager, quelle que soit l'année que tu passeras sur la route, un moment, tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas l'odeur de chez toi. Rien que l'odeur, tu t'es dit, ok, je retourne à la maison. Je vais trouver la source. Mais puisqu'on dit non, c'est comme quand tu dis à un enfant, touche pas à ça. Eh bien, il va toujours aller vers ça, parce que naturellement, le non, ça réveille l'orgueil en homme. Ce qui fait que la jeunesse se donne à la mort, les jeunes vont sur la mer, sur le désert. Ce n'est pas nécessaire. Je pense que, ouvrons les frontières. La chanson veut dire « Sira Daele », ça veut dire « Ouvrons les frontières et on verra, on va trouver une solution à l'immigration ».
Soweit der musikalische und trainerische Beitrag zum Appell Grenzen öffnen, mehr legale Fluchtwege schaffen und so weiter. Ein passender Beitrag dazu, diesem Thema, kommt nun.
Hallo, hier ist Reinhard von Bermuda-Funk. Ich spreche heute mit Alain
von Koalition Internationale des Sympathien
Migranten. Und er war letzten Samstag, am 17. bei der großen Demo der Sans-Papiers in Paris und möchte jetzt über die Märsche und die Forderungen und die Eindrücke von der Demo und vielleicht sogar, wenn es politische Wirkungen gibt, darüber berichten.
Ja, also das war die Marche des Sans-Papiers, also von überall in Frankreich. Die sind seit Ende September, marschieren sie von überall her, Marseille, Montpellier, Lyon, Lille, und haben sie sich also zusammen dann getroffen, da in Paris, also in verschiedene Porte von Paris, also Port Montreuil, Port Saint-Ouen, und haben die verschiedene Gruppen, also die von jeder Ecke gekommen, genau, wie ein Stern, ja genau. Und dann haben wir uns alle in Place de la République getroffen und von da aus sind wir marschieren. Sie wollten natürlich in Élysée Palace gehen und mit Macron wollten sie also ihre Forderung. Die Forderungen sind Papier pour tous, also Papier für alle, Zugang zu Gesundheit, für Vorsorge für alle. Dann ist auch Wohnung für alle natürlich, also und wichtig ist auch die Forderung von Abschiebung, Knäste soll geschlossen werden und auch die Lager, die da jetzt in Frankreich soll auch geschlossen werden. Das sind die großen Forderungen, was sie also die ganze Zeit gehabt haben. Überall haben sie berichtet, wo sie in die Städte war. Oder sie sind von Bürgermeister und Bürgermeisterin sehr gut angefangen. Also die Leute haben sie gefreut, die da. Haben sie auch auf die Plätze geschlafen. Also haben sie also in eine Sporthalle haben sie da auch geschlafen. Aber wichtig jetzt ist zu sagen, als sie in Paris kam, das war Problematik, weil in Paris war natürlich so viel Bulle da. Die also versuchen, die in die Banlieue zu schieben und dass sie nicht rein, aber das haben sie das nicht geschafft, weil das war auch, jetzt muss man auch sagen, ich weiß nicht, ob da in Deutschland gehört hat, die Polizei und die Bulle haben einen Jugendlichen da erschossen, da in die Banlieue. Und das war, bevor die Sans-Papiers gekommen sind, da war schon in die Banlieue, also Unruhe in der Nacht. Und die ganzen Jugendlichen auch haben sie sich solidarisiert mit den Sans-Papiers. Als sie kamen in der Place de la République, haben sie eine Delegation mit der Delegation des Sans-Papiers geredet und dann hat der Sissoko zu denen gesagt, ich finde das sehr gut, dass sie endlich die Jugendlichen von der Banlieue mitkommen und mitmarschiert, aber diese Demo ist gewaltfrei und dann haben sie das auch akzeptiert.
Kannst du noch sagen, welche politische Organisationen oder Gewerkschaften insgesamt die Demo und auch die Forderungen unterstützt haben?
Also das waren ungefähr 80 Organisationen und Gewerkschaften, also von anarchistischen Gewerkschaften oder kommunistischen Gewerkschaften haben sie da unterstützt.
Solidaire Süd.
Ja, Solidaire Süd, CGT. Etc. haben sie das also in Paris haben sie das mehr unterstützt, aber die Appelle haben sie auch da unterschrieben und so. Was gut war, ist, dass in der Place de la République konnte auch ein Jugendlicher von der Banlieue auch reden, hat er auch geredet und über die Situation in der Banlieue und die Sans-Papiers haben auch über ihre Forderungen geredet und wie gesagt, wir sind also zusammen gelaufen. Und dann nach einer Wahl haben die Polizei da, als wir fast also in die Richtung Champs-Élysées gehen wollten, haben sie Mauer gebaut auf Stahl, das erste Mal, dass ich das sehe, auf Stahlmauer, auf die Avenue gebaut, die ungefähr 4 Meter hoch Und dann waren sie hinter versteckt mit ihren Fastballs und die Leute so, wenn du also. Aber wie gesagt, die Demo war friedlich, die Demo war sehr gut. Da waren, wie gesagt, verschiedene Gruppen dabei. Endlich Koalition gewesen.
Auch Teile, fortschrittliche Teile von den Delegationen dabei.
Was war?
Von den Delegationen gibt es ja auch fortschrittliche Teile, waren auch dabei.
Ich habe die nie gesehen. Hm. Kann sein, ne? Ich kann da nichts sagen. Hm. Aber was gut war, ist auch die Gruppe von Antifa waren dabei in Frankreich, das haben das hier in Deutschland, haben sie die auch unterstützt. Und also wie gesagt, linke Gruppe, also anarchistische Gruppe, kommunistische Gruppe, alle von Jugendlichen und dann so. Und gelbe Welt waren auch dabei. Also die haben auch gesagt, nee, ankommen, wir sind alle hier zusammen in einem Boot. Also, und dann haben die so ein Papier auch das auch erkannt.
Vor allem eine gemeinsame Erfahrung ist ja auch die zum Teil tödliche Polizeigewalt.
Ja, das ist das, ja,
sowohl,
stimmt.
Sowohl gegen die Jean-Papier als auch gegen die Delegation.
Ja.
Es ist
auch
eine gemeinsame Erfahrung.
Genau, auch die Protestataire, also die Leute, die also dagegen sind, die Gewalt der Polizei. Und da war auch die Demo ein großer Teil. Ich habe da auch darüber gesprochen, über die Gewalt der Polizei, dass wir dagegen machen müssen, sollen. Und sie auch alle gesagt, das stimmt jetzt, wenn auch in Frankreich, also unheimlich stark gegen diese Gewalt der Polizei, die ja immer jeden Tag stattfindet.
Hm. Kannst du zum Abschluss vielleicht noch was zu den Perspektiven, den Aussichten sagen, wie es weitergeht? Die Kollektive sind ja selbst sehr gut organisiert, schon lange.
Ja, sind sehr gut organisiert und wir, also ich gehe auch nicht nur zu der Koalition, ich bin auch von der Initiative. Von Origiallo und dann habe ich auch über Origiallo und also über das Mord von Origiallo, also die hier in Deutschland stattgefunden hat und alle da, wo ich am Mikrofon gesagt habe, dass Origiallo verbrannt worden in eine Zelle und auf eine
unbrennbar. Und 170 weiter zu Tode gekommen.
Ja, und waren die alle paff eigentlich, ja. Jetzt weiter zu sagen, es wird weiter Aktionen stattfinden, die nächsten Monate in Frankreich mit der Sans-Papier, wenn sie werden also weitere Aktionen. Und sie gerufen, also es gibt sehr viele Frauen, afrikanische Frauen, die Sans-Papier sind und natürlich die Dreckarbeit machen. Sie sogar hat gesagt, für den nächsten Monatsanfang, genau, und sie sind unterbezahlt, also Mitte November wird aufgerufen, dass die Frauen im Streik antreten sollen. Und dann werden sie auch von den anderen Leuten auch unterstützt.
Das ist praktisch ein Migrantenstreik.
Ja.
Oder ein Teil der Frauen sind bestimmt ganz illegalisiert, ein Teil irgendwie.
Also wie gesagt, so ein Papier, das heißt, du bist illegal.
Ja.
Und das ist auch das Problem, dass da von der Arbeitgeber und du weißt es auch unterdrückt sind.
Bezahlung und Bezahlung,
ja, genau.
Und die Arbeitszeit wahrscheinlich x-mal also, so lang insgesamt und so weiter.
Genau.
Danke, Alain, für das Interview und bis zum nächsten Mal.
Ja.
An dieser Stelle passend der Hinweis auf den nächsten Aktionstag der Seebrücke. Wir haben Platz. Evakuierung aller Lager. Recht auf menschenwürdiges Wohnen. Auch beheiztes Wohnen. Wie gesagt, viele Forderungen der landesweiten, wohl auch bundesweiten Aktionen der Seebrücke am nächsten Samstag, 21. November. Passend zum Beitrag aus Frankreich auch der Hinweis auf den sehr ausführlichen, wie immer, Bericht von Bernhard Schmidt über die derzeitigen Streikkämpfe an den Schulen gegen den unzureichenden Schutz gegen die Pandemie und Streiks der Beschäftigten im Gesundheitswesen. Die Forderungen sind die gleichen wie in Deutschland: mehr Personal, Ende der Konkurrenz der Privatisierungen und Kommerzialisierungen und so weiter und so fort. So, aber jetzt erstmal zum nächsten Beitrag nach ein paar Taktenmusik.
Finger dazwischen, alte Soldaten, Attacken blasen, machen den großen Heldenphrasen. Da liefern wir die Granaten, unser Geld, das stinkt nicht und kann nicht verrosten. Ob Krieg im Westen, ob Krieg im Osten, uns ist alles egal. Wir sind doch Posten, wir machen den Staat.
An dieser Stelle passt auch der Hinweis auf den diesjährigen Kongress der Informationsstelle gegen Militarisierung. Findet ihr das Programm auf der Webseite der Informationsstelle Militarisierung. Es sind geplant Online-Veranstaltungen, hauptsächlich am Samstag, auch übertragen dann über Livestream durch die Wüstewelle Tübingen. Themen werden unter anderem sein: Vorstellung der Schockdoktrin nach Naomi Klein, Katastrophe und Transformation zur aktuellen Lage im Libanon, Katastrophen als Legitimation von Ausnahmezuständen, Grundrechtekomitee, Bundeswehr als Corona-Profiteur, Bundeswehr, Exekutive im Inland, Corona-Konjunkturprogramm als Umverteilung, Tobias Pflüger. An der Stelle finde ich richtig den Hinweis auf die Forderung, nicht nur der Linken hier in Mannheim, sofortige Beendigung des Einsatzes der Bundeswehr zur Corona-Hilfe, Hilfe bei Corona-Notstand. Geopolitik im Schatten von Corona, NATO, PESCO und Corona. Teach, Tech, Geopolitik und Digitalisierung. Vortrag von Christo Mauska. Diskurs um eine neue Weltordnung. China gegen den Rest der Welt. Quatsch, genauso umgekehrt. Kriegsvorbereitung gegen China beenden, meine Forderung an dieser Stelle. Katastrophe, Alltag im Kapitalismus, Corona-Kapitalismus und imperiale Lebensweise, die Rohstoffe der Elektromobilität. Ihr kennt die Auseinandersetzung um die Lithiumvorkommen und damit im Zusammenhang der Putsch in Bolivien, der zum Glück jetzt durch eine demokratische Wahl wieder den Putschisten die Macht entzogen wurde. Aufstandsbekämpfung im Sahel, Forschungsstelle Flucht und Migration, Chile, Militärdiktatur, Neoliberalismus und die aktuellen Proteste, Durchführung des erfolgreichen der erfolgreichen Volksbefragung zur Änderung bzw. zur Streichung der Verfassung aus der Zeit des Faschismus durch eine neue Verfassung. Dann Katastrophendefinitionen von unten, Rassismus und Klimawandel. Es wird hier festgestellt, dass versucht wird, die Themen, die am Sonntag vorgesehen waren, in angemessenen Zeitrahmen weiter zu bearbeiten und weiter auch zu veröffentlichen und so weiter. Wie gesagt, findet ihr alles auf der Webseite der Informationsstelle gegen Militarisierung. Soweit dieser Hinweis. Und nun weiter mit dem nächsten Beitrag. zum Thema Kolonialismus, einer der Themen der Veranstaltungsreihe. Einen heißt Kämpfen im Jugendzentrum mit Selbstverwaltung im JUZ. Das ist die Musik der, die Trommelmusik der aus der Sahara, der Bevölkerung zur Durchführung eines Volksentscheids für Unabhängigkeit. Bisher sind die Versprechungen der UNO nicht gehalten worden. Soweit ich richtig informiert bin, spitzen sich die Auseinandersetzungen zu und die Frente Polisario berät derzeit die Wiederaufnahme des Befreiungskampfes. Wie so oft stehen in dieser auch in dieser Frage europäische und deutsche Interessen von Konzernen in dieser Region dieser Unabhängigkeit im Weg.
Ich habe mich intensiv mit dem Thema beschäftigt, auch mit Hilfe des Büros für angewandten Realismus. Haben wir uns da in künstlerischer Form auch diesem Thema angenähert und dann kam es am 23. Juli 2011 kam es dann zu folgender Aktion. Zu einer Aktion der besonderen Art hatte eine Initiative der Ludwigshafener Künstler jetzt den Kultursommer Rheinland-Pfalz genutzt. Mit einer Stadtrundfahrt haben sie unter großer öffentlicher Beachtung gegen mehr als 20 Straßennamen und die darin ausgekommene Unkultur und Barbarei protestiert, mit der in Ludwigshafen immer noch Rassisten, Faschisten und Verbrecher gegen die Menschlichkeit geehrt und im öffentlichen Raum, im öffentlichen Straßenbild gegenüber jedermann glorifiziert werden. Da gibt es auch eine interessante Aussage von einem SPDler, der hat 1945 gesagt, ich möchte immer weiter in meinem Leben durch die Straße, durch eine Straße laufen, die Bismarckstraße heißt und die Kaiser-Wilhelm-Straße heißt, weil das alles Verbrecher und Lumpen waren. Ja, die Aussage von den Sozialdemokraten. Und dann haben die Sozialdemokraten in Ludwigshafen 50 Jahre lang die absolute Mehrheit gesagt, sage ich jetzt mal, haben in dieser Zeit, in der Werner-Ludwig-Ära, keine einzigen Straßen, dann keine einzige wichtige Straße von diesen Antidemokraten und aus Horrorkabinett, diesen General, keinen einzigen Namen abgeändert, die Sozialdemokraten. Willy Brandt hat hier noch keine Straße und keinen Platz gekriegt, so der für die Aktion verantwortliche Bernhard Wattleroe. Im Gegenteil, bei uns werden seit Jahrzehnten Rassisten und Naziverbrecher mit der Benennung von Straßen und Plätzen glorifiziert. Das wollen wir jetzt aufbrechen. Eine engagierte Bürgerin fügt hinzu. Man hatte schon immer gewusst, was für Schweine sich oft hinter diesen Straßennamen verbergen. Aber trotzdem hat sich nichts getan. Damit muss jetzt Schluss sein. Diese Namen müssen endlich weg. Unter den so glorifizierten ist der bekennende Rassist Karl Peters. Der war in der Kolonie durch Ostafrika. Gut, das lasse ich jetzt gerade weg, weil das habe ich ja vorhin vortragen. Auch der Reichskommissar Gustav Nachtigall. Das hatten wir auch schon. Meine Herren, was bedeutet denn aber in Wahrheit Ihre christliche Zivilisation in Afrika? Täuschen Sie sich doch nicht darüber oder versuchen Sie nicht andere zu täuschen. Was bedeutet in Wahrheit diese ganze sogenannte christliche Zivilisation in Afrika? Äußerlich Christentum, innerlich und in Wahrheit Prügelstrafe, Weibermissbrauch, Weibermisshandlung, Schnaps, Pest, Niedermetzelung mit Feuer und Schwert, mit Säbel und Flinte, das ist ihre Kultur. Es handelt sich um ganz gemeine materielle Interessen, um Geschäfte machen und um nichts weiter. Selbst diese eindringlichen Worte ihres Gründervaters August Bebel sind, wie so viele bei der Ludwigshafener SPD, längst in Vergessenheit geraten. Also das Zitat mit meiner Hand, was bedeutet, das hat der August Bebel im Reichstag gesagt, ist ein wörtliches Zitat von August Bebel. Denn wie sonst ist zu erklären, dass sie bisher noch nie etwas gegen diese reaktionären Straßennamen unternommen hat. Es ist kein Zufall, dass diese Kolonialverbrecher und Rassisten bei den Nazis allesamt in höchsten Ansehen standen und von diesen zynisch als Afrikaforscher verherrlicht wurden. Auch in Ludwigshafen haben diese Unmenschen und Verbrecher vor allem den Nazis die Ehre, eigene Straßennamen zu verdanken. Es ist nahezu unglaublich, dass diese schändlichen Namensgebung für Plätze und Straße bis heute durch die Stadtverwaltung verteidigt wird. Zeichen der Verachtung für die rassistischen Verbrecher und aus Solidarität mit den Opfern haben die Ludwigshafener Künstler jetzt die Straßenschilder mit alten Schuhen verziert, weil die Stadtverwaltung die Verhüllung oder den Ersatz der Schilder strikt verboten hat. Die Ludwigshafener Initiative hat für die überfällige Umbenennung ihrerseits die Namen von Nazi-Opfern, Demokraten und Widerstandskämpfern vorgeschlagen, zum Beispiel die der Geschwisterschule aus München. Nach SWR-Bericht fordert die Initiative der Ludwigshafener Künstler die Berufung einer unabhängigen Kommission, die die Glorifizierung von Rassisten und Verbrechern gegen die Menschlichkeit in Ludwigshafen für die Öffentlichkeit dokumentieren soll. Die Linke sollte dies mit Nachdruck unterstützen und auch in anderen Städten und Gemeinden dafür eintreten, dass diese schändlichen Nazi- und Rassistennamen aus dem Straßenbild verschwinden. Das war es am 23. Juli 2011. Da haben wir diese Fahrt gemacht, um überhaupt diese Fahrt machen zu können oder diese Aktion machen zu können, bedürfte es eines mehrseitigen Antrags, mehrerer Anträge, Ablehnung der Anträge, Einspruch gegen die Anträge und so weiter, mit Zustellbriefen und so weiter. Haben wir uns da also wochenlang mit der Stadtverwaltung Ludwigshafen rumgestritten, was man darf und was man nicht darf. Also, wir wollten die Straßennamen, die Straßenschilder 48 Stunden lang mit Segen verkleiden. Also der Adel sollte blaue Säcke bekommen, die Nazis sollten schwarze Säcke bekommen und so weiter. Wir haben noch ein paar andere Farben ausgedacht. Wir wollten die Straßenschilder, die Säcke drüber stülpen, wollten das zuschnüren, wollten das 48 Stunden belassen, sodass die Leute in den jeweiligen Stadtteilen dann sehen, dass da irgendwas, ja, dass da eine Aktion ist. Das wurde von der Stadt Ludwigshafen verboten, weil die Leute nicht mehr nach Hause finden würden, beziehungsweise das Rote Kreuz oder die Polizei bei Sondereinsätzen dann nicht mehr wüsste, wo sie hinfahren sollen, weil die Straßen nicht mehr benannt wären. Daraufhin haben wir gesagt, es gibt ja heute Navigeräte, also, und außerdem wissen die sowieso Bescheid, die bei der Feuerwehr und bei der Polizei sind, die wissen, wo die Straßen sind. Die werden wegen 48 Stunden, wo man so eine Sache verhüllt ist, ja, keine Probleme haben. Nein, es geht so nicht. Und dann haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir durchsichtige Säcke, dann machen wir durchsichtige Säcke und machen die drüber. Und dann kann man die noch nicht, ja, nee, falls es schneit oder falls es irgendwie regnet, und dann könnte man das auch nicht mehr lesen, also durch. Sichtige Säcke ging auch nicht. Und dann haben wir uns im letzten Moment haben wir uns dann überlegt, ja, Kunstaktion hat sie uns gestattet, nur nicht eine Verhüllung. Und dann haben wir uns überlegt, Schuhe, gebrauchte, abgeleitete Schuhe über die Schilder zu hängen, weil das ist, weiß ja jeder von euch, was das in verschiedenen Kulturen bedeutet, einen abgelaufenen Schuh irgendwo nach jemandem zu werfen oder irgendwo drüber zu hängen. Dann haben wir die Schuhe darüber gehängt, über die Straßennamen, und haben bei zwei Straßennamen, die sind besonders schlimme Straßennamen, finde ich, das ist die Karl-Krämer-Straße und die Friedrich-Schene-Straße, die sind direkt beim ehemaligen Gestapo-Gefängnis in der Wittelsbachstraße 10 in dem Bereich. Da haben wir die Geschwister Scholl drüber gehängt, jeweils die Geschwister Scholl-Straße als Namen. Also haben wir so richtige Straßennamenschilder nachgebracht.
Kannst du jetzt keine Namen noch was sagen?
Heine und Karl Krämer. Heine und Karl Krämer, das waren zwei Polizisten, die im Laufe von Arbeiterunruhen 1923, im Laufe von separatistischen Unruhen in Ludwigshafen, aber hatten eigentlich damit keinen Zusammenhang. Es ging eigentlich um einen Streik im Eisenbahnerwerk, und das Eisenbahnerwerk hatte nachts geheimdienstliche Mitarbeiter, die da, und Polizisten in Zivil postiert, die da gewacht haben und die Streikbrecher geschützt haben. Und da gab es einen Zusammenschluss zwischen Streikenden und Streikbrecher und diesen Polizisten. Und dabei wurden die erschossen. Man hat aber bis heute nicht richtig aufgeklärt, wer da wen und warum erschossen hat. Auf jeden Fall die zwei waren die Opfer und die Nazis haben die zwei dann rausgesucht, die zwei Namen, weil sie Propaganda machen wollen gegen die Separatisten. Es war also eine nachträgliche Propaganda-Aktion gegen die Separatisten. Die beiden Namen haben überhaupt nichts mit der Stadtgeschichte im weiteren Sinne zu tun oder haben sich in keinster Weise irgendwie für die Stadt verdient gemacht. Sie haben unter obskuren Momenten ihr Leben verloren. Ja, das stimmt, aber da könnten wir tausende von Menschen, also tausende von Namen könnten wir da einsetzen. Also diese Namen sind Nazi-Straßennamen und die wollten wir, weil da das Geschwister-Schul-Gymnasium in der Nähe ist, wollten wir, dann haben wir da Geschwister-Schul-Straße rausgemacht. Ich gerne noch, weil das ja hier auch von Interesse ist, noch eine Anmerkung machen. In Darmstadt haben sich drei Leute auch auf den Weg gemacht und haben nachts begonnen, die Hindenburgstraße überkleben. Und also sie haben für ihre eigenen Namensschilder entworfen, mit fortschrittlichen Namen, und haben da 34 Namensschilder gehabt. Das waren drei Leute. Und kurz bevor sie am letzten Namensschild waren, sind sie von der Polizei aufgegriffen und also erfasst worden und so halbwegs verhaftet. Mit der Strafsache rechnen, und weil sie gesagt haben, dass sie das noch einmal machen werden, müssen sie auch mit einer erkennungsdienstlichen Behandlung rechnen und einem Prozess, weil das wird dann als Amtsanmaßung. Wenn ich also so eine Straße überklebe, mit fortschrittlichen Straßen, das wird als Amtsanmaßung geahndet und gibt eine gewisse Strafe. Und wenn ich das aber wiederholt mache, dann werde ich da quasi noch stärker bestraft und gilt als wieder Aktionen macht. Oder sie als Kunstaktion verkaufen und offiziell genehmigen. Das vielleicht doch noch dann sagen, man könnte auch noch eine kleine Fragerunde machen, wenn jetzt aus dem Publikum Fragen sind. Ich könnte hier noch tausend Sachen natürlich erzählen, weil die Dinge. Jetzt hat sich gerade eine Frau bei mir gemeldet aus der Gartenstadt. Die hat eine E-Mail geschickt und hat gesagt, da, Herr Wattero, gucken Sie mal, da ist der Otto Thiele Platz, ehemalige Blumenbeet. Platz ist im Otto-Thiele-Platz umbenannt worden. Der Otto-Thiele war HJ-Führer und hat ja, von der Mutter meiner Mutter, der Bruder, hat er als HJ-Führer hat er ihm einen Arzt verweigert, der hat Adenauer gekriegt, und er hat ihm einen Arzt verweigert und hat gesagt, ein deutscher Junge braucht keinen Arzt, der ist stark, der muss stark sein, schnell wie Windhunde, halt wie Kuhstall und so nach dem Motto, und das Kind ist dann verstorben. Also der Typ wäre dran schuld am Tod von dem Bruder.
Der Gemeinderat hat, wie gesagt, sich diesem Thema schon vor geraumer Zeit angenommen. Es wurde auch ein Gutachten beim Leibniz-Institut für Europäische Geschichte in Mainz in Auftrag gegeben. Eine 34-seitige Studie liegt jetzt vor. Und nach sorgfältiger Überprüfung dieser Biografien und der Berücksichtigung der gegenwärtigen Praxis in anderen deutschen Großstädten empfehlen wir der Stadt Mannheim die Umbenennung dieser vier Straßen. Es handelt sich dabei um eine Lüderitzstraße, den haben wir ja schon hier gehabt, den Lüderitz. Den Lügenfritz hat man ihn auch verballert, weil er solche zweifelhaften Verträge da gemacht hat. Es gibt dort eine Lüderitzstraße, eine Leutweinstraße, eine Nachtigallstraße und eine Sven-Hedin-Straße. Hier haben wir den Nachtigall und dann haben wir den Theodor Leutwein. Dieser Leutwein war auch ein Kommandant der Schutztruppe in Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Und er war eigentlich vor der Niederschlagung des Herero-Aufstandes dort im Amt. Er selbst hat auch Aufstandsbewegungen niedergeschlagen, aber bei den Herero, da war ihm nicht so wohl zumute. Er hat da Verhandlungen geführt und es hat den Hardlinern in Berlin nicht gepasst. Man hat ihn dann ersetzt durch einen General von Trotha, der die Auffassung geäußert hat, dieses Problem müsste man dadurch lösen, dass man eine der beiden streitenden Parteien vernichtet. Und das waren natürlich die Herrero, die vernichtet wurden. Und da bekam der Herr von Trotha auch viel Beifall. Der berühmte General von Schlieffen, der den Schlieffenplan zur Niederringung Frankreichs entwickelt hat, der hat ihm dabei auch assistiert und zugestimmt. Nichtsdestotrotz war der Leutwein kein Humanist, sondern ein Militarist und ein Kommandant der Truppe dort, der einfach eine taktisch eine andere Linie eingeschlagen hat. Diese Leutweinstraße gibt es dort auch. Es gibt dort auch einen Sven-Hedin-Weg. Sven-Hedin war ein schwedischer Reiseschriftsteller, Geograf. Man sieht ihn hier gegenüber von Adolf Hitler 1936 in Berlin. Ein glühender Verehrer von Nazi-Deutschland, der bis 1944 in Deutschland im NS-Regime publiziert hat und die Nazi-Ideologie und die Politik des deutschen Faschismus befürwortet und gerechtfertigt hat. Und diese Straßen, da kommt, wie gesagt, diese Studie des Leibniz-Institutes zu der Überlegung, dass man sich von denen trennen sollte. Sowohl Peter Kurz als auch der Baudezernent Lothar Quast haben dann eine Verwaltungsvorlage auf den Weg gebracht, wonach diese vier Straßen innerhalb von 2 Jahren umbenannt werden sollten. Bis dahin sollten die Straßenschilder mit einem Zusatz versehen werden, nämlich dass die Ehrung nicht mehr den heutigen Wertvorstellungen entspricht. Im örtlichen Bezirksbeirat fand die Vorlage eine knappe Mehrheit von 7-5 Stimmen. Danach sollte sie in einer nicht üblichen Hauptausschusssitzung beraten werden und dann im Gemeinderat. Doch Kurz, wie der Bernhard schon erklärt hat, hat sie von der Tagesordnung abgesetzt und nun verlangen mehrere Fraktionen eine vorherige Bürgerbeteiligung. Die Anwohner sind über das Vorhaben bis heute nicht informiert, nicht offiziell informiert wohlgemerkt. Wenn sie Zeitung lesen, schon, wenn sie politisch interessiert sind, auch über ihre Parteien und ihre Politiker vor Ort. Ihre Vertretung, die örtliche Siedlergemeinschaft, weiß angeblich erst seit ein paar Wochen davon. Und das auch nur, weil ihr Vorsitzender Hans Hell für die FDP im Bezirksbeirat sitzt. Seine Meinung ist differenziert, schreibt der Mannheimer Morgen. Er sagt, auch wir sehen, dass die Straßen nach Personen benannt sind, die eine Haltung haben, die wir auch strikt ablehnen. Aber Geschichtspolitik darf nicht auf dem Rücken der heute lebenden Bürger ausgetragen werden. Das ist schon interessant, ne? Welche Lasten das da bewegt werden. Konkret beklagt er den für die Anwohner resultierende Aufwand und die Kosten. Weil sie müssen vielleicht ihre Briefköpfe ändern und wer weiß, was da noch anfallen könnte. Für mich ist es wichtig, dass die Menschen keine Kosten für die Dokumentenänderung, wie den Personalausweis zum Beispiel, haben, sagt der SPD-Ortsvereinsvorsitzende. Die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Ulrike Kahlert. Das war bereits bei der Umbenennung der Karl-Peter-Straße völlig unproblematisch. Diese haben sie schon vor Jahren umbenannt, denn die Karl-Peter-Straße ist in Rheinau Süd eine Adresse, wo ein Schulzentrum ist. Und dass dieses Schulzentrum in seinem Brief kommt, ausgerechnet den Karl-Peter, das war dann doch etwas zu heikel. Und da hat man schon vor Jahren diese Entscheidung getroffen. Ein breiter politischer Konsens gibt es, die SPD möchte mit den Bürgern ins Gespräch kommen, es muss Raum für Diskussion bleiben, sagt Riele, der SPD-Stadtrat Thorsten Riele. Mein Verständnis dieses Prozesses ist, mitzunehmen, für Verständnis zu werben, ins Gespräch zu kommen, aufzuklären. Hätte er schon längst machen können, ne? SPD und Grüne lassen jedoch keinen Zweifel, dass es zur Umbenennung kommen müsse. Personen, die für Rassismus, Gewalt, koloniales Unrecht stehen, in Form von Straßennamen zu Ehren, passt nicht mehr auf unsere auf Toleranz und Vielfalt aufbauende Stadtgesellschaft, betont Elke Zimmer, Stadträtin und Landtagsabgeordnete der Grünen. Daher ist eine Umbenennung geboten. Auch die CDU ist nicht prinzipiell dagegen. Als ich das über Sven Hedin gelesen habe, da stellten sich mir die Haare. Besteht CDU-Fraktionsvorsitzender Claudius Kranz. Der CDU-Ortsverbandchef Christoph Hambusch mahnt dann auch lediglich an, dass die Umbenennung grundsätzlich im engen Dialog mit den betroffenen Anwohnern erfolgen muss. Auch er fordert die Kostenübernahme durch die Stadt. Und ganz eindeutig gegen die Umbenennung der Straßen ist die AfD. Ihr Stadtrat Jörg Pinkler in Rheinau-Süd wohnhaft bezeichnet sie als Bücherverbrennung des 21. Jahrhunderts. Sie lege die Axt an unsere Identität. Bei dem Satz kann Thorsten Riebel nur den Kopf schütteln. Er entgegnet, dass Antidemokraten, Rassisten und Kriegsverbrecher nicht seiner Identität entsprechen. Bei der AfD scheint es wohl anders zu sein. Die scheinen ihre Identität wohl aus einer solchen Tradition herzuleiten. Ist eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar, aber man sieht, dass es auch in einer Stadt wie Mannheim nicht einfach ist, sich von solchen Verbrechern in seinen Straßennamen, in seinen Stadtplänen und von seinen Briefkästen zu trennen.
Also ich habe mich intensiv mit dem Thema beschäftigt, auch mit Hilfe des Büros für Angehörige.
Dann begrüße ich euch alle ganz herzlich zum Vortrag Die Roma in der Corona-Krise. Und wir freuen uns, dass wir hier in Mannheim zwei Aktivisten haben. Einmal Fadil Kurtic, der sich als Roma-Beauftragter in seiner Heimatstadt in Serbien einsetzt, die Belange der Roma. Und Albert Menuti, der als Programmdirektor bei Romanitico in Skopje in Nordmazedonien aktiv ist. Und Sean McKinley vom Landesflüchtlingsrat in Baden-Württemberg. Wir bedanken uns auch für die Unterstützung des Rosa-Luxemburg-Clubs Mannheim, NDB Türkei Akkulut und der Linken Mannheim, ohne die diese Veranstaltung nicht stattgefunden hätte. Ich möchte noch auf diesen Materialtisch hinweisen, wo Infomaterial ausliegt. Und ich möchte euch darum bitten, während der ganzen Veranstaltung Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Und dann würde ich das Wort weitergeben an Sean, der dann.
Willkommen, um die beiden Herren hier zu hören, in erster Linie um sich mit. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Sie sich für das Thema interessieren. Ich kann kurz erzählen, wie das zustande gekommen ist. Ich habe ein starkes Interesse an dem Thema, habe Thema Westbalkan, Thema Roma und habe auch immer sehr darauf geachtet, das Thema zu platzieren bei uns im Flüchtlingsrat. Und ich bin auch seit einigen Jahren regelmäßig jedes Jahr mindestens einmal in der Region unterwegs und habe Kontakte geknüpft zu Organisationen und Menschen vor Ort. Auf diesem Wege ist ein Kooperationsprojekt jetzt entstanden. Das ist das erste Mal, dass der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg ein internationales Projekt gemacht hat. Das ist im Rahmen von einem europäischen Programm Erasmus Plus, wo wir uns vernetzen und austauschen, eben mit den Organisationen Romanitico und Uri aus Serbien und der Anlaufstelle Pro Roma aus Waldkirch. Das ist eine Beratungsstelle von Roma für Roma aus Waldkirch in der Nähe von Freiburg. Letzte Woche waren wir in Stuttgart bei unseren Projekten und wir haben eben diese Gelegenheit genutzt, wo die Kollegen hier waren, um diese Veranstaltungsreihe zu machen. Es waren natürlich erschwerte Bedingungen, eine sehr ungünstige Zeit. Zwei der Veranstaltungen mussten sogar komplett abgesagt werden und sicherlich sind auch nicht so viele Leute da, wie, sage ich mal, wenn wir kein Corona hätten und vielleicht auch kein Streik und so weiter heute. Deswegen genau, freue ich mich, dass wenigstens einige Leute hier gekommen sind. Ansonsten würde ich sie nicht allzu lange aufhalten. Die beiden Referenten werden jeweils ungefähr eine halbe Stunde sprechen. Wir haben es so abgesprochen, dass erstmal wir die zwei Vorträge hören, auch gerade weil wir ein bisschen knapp bemessen sind mit der Zeit, um zu verhindern, dass wir in Zeit kommen. Und dann haben wir eben am Ende einen Zeitraum, den wir klar umreisen können, wo wir wissen, okay, so viel Zeit haben wir zu fragen.
Danke für Ihr Interesse, dass Sie Probleme Roma hören. Danke an den Kultusminister Baden-Württemberg, an Sean McGinley. Danke an die Linke Partei, dass ich haben Mühe gegeben, dass wir sprechen über die Probleme Roma in Deutschland, auch in Serbien. Ich komme aus Vladičin Han und ich habe einen Verein. Das ist ein Verband der Roma-Intellektuellen. Ich lese meine Präsentation, weil mein Deutsch ein bisschen schlecht, aber ich versuche, dass Sie mich verstehen. Wir haben einen Verband der Roma-Intellektuellen und er ist ein gemeinnütziger Verein, der sich von allen in den Bereichen Bildung und Soziales tätig ist für die Roma-Community. Unser Auftrag ist Verbesserung der Bildungssituation und der Teilhabe der Roma in unserer Gemeinde. Unser Hauptsitz im Dorf Prekodolce in der Gemeinde Vladičin Han in Südserbien, das ist ungefähr 50 Kilometer von Nordmazedonien, auch gleiche von Bulgarien und ein bisschen mehr von die Kosovo. Bei uns arbeiten 21 Personen hauptamtlich und 7 Personen ehrenamtlich. Unsere Themen, Probleme, Hauptprobleme der Roma sind Armut, Schulabbruch, Rechte werden nicht wahrgenommen. Menschen kennen ihre Rechte nicht, das hat uns dazu bewegt, diese Organisation zu gründen. Wir haben unsere Organisation 2002 gegründet, schon 18 Jahre. Wir arbeiten in Serbien für die Probleme Roma. Und unsere Schwerpunkte in den letzten Jahren sind Migration, das Verhältnis der Roma zu anderen ethnischen Gruppen, Einsatz für vulnerable und marginalisierte Menschen, Stärkung der sozialen Teilhabe, Zugang zu Bildung und zum Arbeitsmarkt besser, Unterstützung für rückkehrende und abgeschobene Roma aus Westeuropa. In Gemeinde Vladičin Han in Surdulica, Gemeinde Surdulica ist 10 Kilometer entfernt von dem Vladičin Han. Und wir schaffen für die zwei Gemeinden. Wir haben offiziell 4.500 Roma, letzte, wie sagen wir das, 2001 war ein Zensusjahr, und wir haben offiziell 4.500 Roma. Und das ist vielleicht 50% für richtige Nummer. Wir sind schon 7.000, 8.000 Roma in Serbien, aber so viele sind in Deutschland oder in anderen Ländern und sie haben keine Teil bei dieser, wie sagen wir das, Topis.
Vollzählung.
Und wir haben in einer Liste 352 Familien geschrieben, das ist unsere bekannt, dass sie in den letzten 5 Jahren aus den Ländern der EU zurückgekehrt sind. Und diese Nummer ist bestimmt 300, wir haben keine genaue Datei, aber 300 sind aus Deutschland zurückgekommen. Je nachdem, auf welches Land die Personen zurückkehren, wie lange sie dort waren und welchen Status sie haben, gibt es große Unterschiede bei den Problemen und Herausforderungen. Hauptprobleme der Rückkehrenden sind fehlende Identitätsdokumente, weil wenn sie zurück nach Serbien kommen, sie haben keine Identitätskarte, sie haben keinen Pass, weil sie haben ihren Pass beim Bundesamt für Migration gegeben. Und irgendwo, sie haben die Reisedokumente nicht zurück vom Bundesamt bekommen, irgendwo verschwunden. Ich weiß das persönlich, weil ich war als Asylbewerber hier in Deutschland, sogar in Mannheim 2017, ich musste zurück nach Serbien und ich habe freiwillig unterschreiben. Und ich wollte meine Reisedokumente, weil ich habe
die Reisepässe gegeben für mich und für meine Familie. Aber sie hat gesagt, tut mir leid, wir können nicht ihre Pässe finden. Ich habe gesagt, ich habe gegeben in Kaufle meine Reisedokumente und ich brauche meine Dokumente. Ja, sie können mit dem Pastoran zurück nach Serbien. Ich habe gesagt, nein, ich will meine Reisedokumente. Aber sie muss warten, ich habe gewartet ein paar Wochen und sie haben gefunden. Aber ich hatte Glück, dass ich habe meine Reisedokumente gefunden. Die andere hatte keine Glück und sie kommen in Serbien ohne Reisedokumente und das kostet viel Geld, dass jemand neue Dokumente in die Kreditkarte neu machen und drum und dran. Sie haben keine oder sehr schlechte Unterbringung. Sie haben keine richtigen Häuser. Viele Familien kommen und sie haben keine Haus, sie haben seine Haus auch oder sie hatte keine Haus, wenn sie nach Deutschland gekommen. Und wenn sie zurückgehen, sie gehen bei den Verwandten und sie melden sie nicht, weil sie haben Angst von der Regierung, dass sie fragen, wo warst du bis jetzt und was hast du dort gesagt bei deinem Interview? Und sie haben Angst von dem Interview bei unserer Polizeistelle. Dienststelle, ja. Und keine Möglichkeit zum Arbeiten. Sie haben keine Arbeit in Serbien. Dazu keine Möglichkeit, Lebensunterhalt zu sichern. Sie haben Sprachprobleme. Die Kinder gerade können häufig kein Serbisch und keine Kyrillisch zu schreiben. Und sie haben auch Probleme bei der Eingliederung in die Schule. Menschen wollen sie sich aus Angst nicht bei den Behörden melden. Ich habe gesagt, warum. Weil und dann, sie kennen ihre Rechte nicht. Weil hier von Deutschland, wenn sie unsere Leute nach Serbien schicken, sie sagen, melden sie sich bei IOM oder bei der anderen Organisation, bei der Kirche, sie bekommen Hilfe. Aber ich weiß persönlich, das geht nicht so leicht, weil IOM in Serbien, vielleicht gibt es in Belgrad, aber in meinem Ort, wo ich bin, in Südserbien, IOM, ich habe nur gehört für IOM und wir bekommen keine finanzielle Hilfe von IOM. Und wir waren am Freitag, ich glaube, bei einer Rückkehrberatung in Tübingen. Und sie hat gesagt, wir geben die Kontakte von IOM und die Roma melden sich bei IOM und sie bekommen finanzielle Unterstützung, 2000 Euro pro Familie oder pro Person. Und ich habe gesagt, nein, das ist falsch, weil ich war 2017 in Deutschland und ich musste zurück. Niemand hat zu mir gesagt, dass ich bei dem IOM melden muss. Und ich weiß nicht, wo ist die Adresse von IOM. Und sie haben Prospekte, wo steht, IOM ist für rückgehende Hilfe, Stadthilfe und so weiter. Das ist aber falsch, ja. Und die Menschen kennen ihre Rechte nicht und sie melden Beispiel bei uns, bei unserem Verein, wenn es zu spät ist. Beispiel, sie haben keine Identitätskarte, sie haben keine Wohnungen, sie wohnen zusammen mit den Verwandten und jedes Monat die Schulden, Beispiel für die Strom, für die Wasser, hochgefahren werden und sie haben keine Geld, das zu zahlen. Dann kommt die Regierung und macht die Wasser und Strom zu und sie melden sich bei uns und sagen, ja, Padil, wo ist dieses Geld aus Deutschland, weil wir haben gehört, Deutschland schickt so viel Geld. Auch, das ist ehrlich, bei unserer Fernsehen hat sogar die Minister, nicht Minister, das ist eine Chef von EU-Delegation in Belgrad und er hat vor 2 Jahren gesagt, für die Programme für die Roma, Deutschland oder EU gibt 3 Millionen Euro für die Projekte. Und die Roma hören das jeden Tag 2-3 Mal und 1 Monat lang jeden Tag, die sagen 3 Millionen Euro für die Roma und die Roma kommen bei uns und sagen, wo sind die 3 Millionen Euro? Für uns. Deutschland hat 3 Millionen Euro geschickt und wo ist das Geld? Und wir müssen jetzt für die Leute sagen, dass nichts Geld auf die Hand, das ist wegen die Projekte, wegen die Schule und so weiter. EU gibt Geld und nicht Geld Cash auf die Hand. Aber machen schon 100 Jahre, 200 Jahre und wir sind entlassen für ganze Welt. Ich wollte das sagen. Ich bin sehr, sehr Pessimist, dass wir etwas ändern können, aber wir kämpfen, wir sind da, Sie sind da, Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, unsere Organisation, die Linke, die Partei in Deutschland, wenn es die Möglichkeit gibt, Roma zu helfen, bitte tun Sie, was Sie möchten, was Sie können. Wir sind da und danke, vielleicht mein Deutsch ist ein bisschen schwer, aber ich spreche Asyldeutsch. Danke für Ihre Geduld. Wenn Sie Fragen haben, nach der Präsentation meiner Kollegen, ich bin da zum Antworten. Danke.
Die gesamten Beiträge der teilweise gesendeten Aufnahmen könnt ihr wie immer finden im Archiv der Freien Radios. Stichwort Suche Serie Grenzenlos. Sowohl die weiteren zwei Teile und den vollständigen Beitrag des Vertreters der Roma aus Serbien unter der Überschrift Die Roma in der Corona-Krise und die weiteren vier Teile der Veranstaltungsreihe gegen Kolonialismus, die Verdammten dieser Erde und ihre rassistischen Unterdrücker Kolonialismus. So, jetzt noch, ich bin im Beitrag weit vorgesprungen, damit noch Zeit bleibt für zwei weitere Beiträge. Nun zum Thema Kommunalisierung.
Al trabajo, el derecho de los estudiantes a la enseñanza libre, experimental y científica, el derecho de los
das Recht der Bauern auf das Land, das Recht der Arbeiter auf die Früchte ihrer Arbeit, das Recht der Kinder auf Erziehung und Bildung, das Recht der Kranken auf medizinische Hilfe und Behandlung, das Recht der Jugendlichen auf Arbeit, das Recht der Studierenden auf freie Forschung und Lehre. Das Recht der Schwarzen und Indios auf die volle Menschenwürde. Das Recht der Frau auf rechtliche, gesellschaftliche und politische Gleichstellung. Das Recht der Menschen auf Sicherheit im Alter. Das Recht der Intellektuellen, der Künstler und der Wissenschaftler, mit ihren Werken für eine bessere Welt zu kämpfen. Erklärung Fidel Castros vor den Völkern Amerikas und dem Volke von Kuba anlässlich seiner Ernennung zum Ministerpräsidenten am 16.02.1959.
Ich bin gebeten worden, ein bisschen was zu sagen zu diesen angeblichen Corona-Rebellen. Richtiger wäre ja Verschwörungsideologen, wenn man das so will. Ich gehe ein bisschen aus von dem, was wir vor 2 Monaten ungefähr in Berlin gehabt haben, wo sich ja ungefähr 50.000 Leute zusammengefunden haben, um A, gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren, aber auch mehr oder weniger logische oder illogische Vorstellungen auf die Straße zu tragen. Und das ist sozusagen der Hintergrund. Morgen findet ja auch in München so eine Demonstration wieder statt von den angeblichen Querdenkern. Und ich war vor einiger Zeit, als schon mal so eine Debatte hier, so eine Demonstration oder Kundgebung hier gewesen ist, mal dort und habe versucht, mit einigen Leuten zu reden. Es ist äußerst schwierig. Also das Einzige, was man machen kann, ist kritisch nachfragen und so fort. Das ist vielleicht möglich. Ich hatte beispielsweise mit einem, der mit der Schwedenflagge hausieren gegangen ist, versucht, einen Dialog zu beginnen, der selbstverständlich in Beschimpfungen von seiner Seite geändert hat, weil ich gesagt habe, naja, also der schwedische Erfolg mit mindestens 5-mal so viel Toten wie in Deutschland ist ja nicht so dolle. Aber das wollte er nicht hören. Ich will auch vor dem Hintergrund dieser Berliner Demonstration ein bisschen aufzeigen, wer sich da eigentlich versammelt. Und da ja leider auch einige Linke dabei gewesen sind, zum Glück nicht allzu viele, aber leider auch, will ich auch hier eine gewisse Warnung aussprechen, weil diejenigen, die dort unterwegs waren, waren in ihrer großen Mehrheit nicht im emanzipatorischen Sinne unterwegs. Also das ist ein wichtiger Gesichtspunkt, den wir, glaube ich, hier bedenken sollten. Zunächst mal, worum geht es bei diesen ganzen Verschwörungsnarrativen? Es geht darum, dass beispielsweise das Coronavirus Unsicherheit bei sehr, sehr vielen Menschen hervorruft und das, was die Wissenschaft Kontingenz nennt. Das heißt, wir haben es hier mit einem zufälligen Ereignis zu tun. Und meine Lieblingsfrage ist immer, was ist das? Es schlägt 12 Uhr und das Gartentor geht auf. Da würden jetzt alle möglichen nach Lösungen suchen. Die Lösung ist ganz einfach, das ist ein Zufall. Und genau das ist aber das Problem bei sehr vielen Menschen. Sehr viele Menschen können nicht verstehen, und hier sieht man eben, dass es sich im Grunde um säkularisierte Glaubensvorstellungen handelt, sehr viele Menschen können überhaupt nicht verstehen, dass es einfach zufällige Ereignisse gibt und nicht zu knapp. Also unser Leben, unsere Welt ist nicht so logisch geordnet, wie sie sich das sozusagen erträumen. Und das ist der erste Punkt, den man hier anführen muss. Und wenn wir den noch amtierenden amerikanischen Präsidenten hören, er redet bei Corona ja immer vom chinesischen Virus. Das ist kein Zufall. Das ist die Vorstellung, nicht nur, dass dieses Virus aus China kommt, was niemand bestreiten kann, sondern es wird insinuiert, dass es sich hier um ein Virus handelt, um ganz bewusst die USA zu schädigen. Das ist die Verschwörungstheorie da dahinter, Theorie in Anführungszeichen. Das ist ein Verschwörungsnarrativ. Und selbstverständlich gibt es, wenn man die Berliner Demo und wahrscheinlich die morgige uns anschauen, eine ganze Reihe von solchen Verschwörungserzählungen, die hier aufgebracht werden. Wer sind diejenigen, die in Berlin demonstriert haben? Die ersten, die aufgefallen sind, sie sind vor allem aufgefallen dadurch, dass eine gewisse Heilpraktikerin aus der Eifel versucht hat, die wohl den sogenannten Reichsbürgern oder Bürgerinnen zugehört, den Reichstag zu stürmen. Da sind mehrere Dinge dran interessant. Diese Tamara K., wie sie immer in der Presse genannt wird, ist Heilpraktikerin. Es ist erstaunlich, wie viele Heilpraktiker, ich will niemandem zu nahe treten, aber wie viele Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen oder auch sehr eigenartige Ärzte sich bei diesen Mobilisierungen einfinden. Das ist höchst erstaunlich und wir dürfen eines nicht vergessen, das Heilpraktikergesetz, was nach wie vor in Deutschland gilt, stammt aus dem Dritten Reich. Und auch hier dürfen wir eines nicht vergessen. Das Dritte Reich hat diese Heilpraktikerregelungen eingeführt, um eine deutsche Medizin zu schaffen. Und warum eine deutsche Medizin? Naja, weil insbesondere in den Großstädten sehr viele Mediziner, meistens Männer, aber auch einige Frauen, Juden gewesen sind. Also es handelte sich ganz klar um eine antisemitische Maßnahme. Und das wäre meine Grundthese. Bei sehr, sehr vielem, was man hier sehen kann in diesen ganzen Bewegungen gegen Corona, haben wir immer wieder eine Form von offenem oder verstecktem Antisemitismus. Also ich erinnere an den Sänger Xavier Naidoo. Wenn man dem zuhört, dann ist der Antisemitismus, den er predigt, ganz, ganz offensichtlich. Und das sind eben so Leute, die auf solchen Demonstrationen auftreten. Oder denken wir an den angeblichen Vegan-Koch Attila Hildmann. Auch dieser Attila Hildmann vertritt Thesen, die, abgesehen davon, dass er mit der Reichskriegsflagge oder zumindest mit der Flagge des Deutschen Reiches, also schwarz-weiß-rot, hausieren geht, vertritt immer wieder Thesen, die einen, wenn man etwas genauer hinschaut oder genauer kratzt, antisemitischen Unterton haben. Das ist ganz offensichtlich. Die zweite Gruppierung, und die scheint ja morgen unterwegs zu sein, sind die sogenannten Querdenker. Ich habe zufällig mal eine Zeitung, morgen wird wahrscheinlich wieder so ein Blatt verbreien gehen, sondern nur sagen, wir haben es hier mit einer extrem im Grunde rechten Gemengelage zu tun, eine Mischung aus Irrationalismus und rechten bis rechtsextremen Bestrebungen. Und ich warne alle in Richtung Emanzipation arbeitenden Menschen davon, sich ihnen anzuschließen. Wie hat doch der bekannte Kirchenkritiker Karl-Heinz Dessner so schön irgendwann gesagt, und das passt hier zum Abschluss sehr gut, je größer der Dachschaden, umso freier der Blick zum Himmel.
Jetzt dreht sich alles ums Zauberwort Rekommunalisierung. Ja, richtig gehört. Rekommunalisierung, das ist das, was passiert, wenn eine Kommune erst ihr ganzes Tafelsilber, also Schwimmbäder, Stadtwerke, Wasserwerke, Verkehrsbetriebe, Landesbanken und Immobilien verschabelt hat an private Investoren, Private Equity Fonds, an wen auch immer, und sie dann für mehr oder weniger teuer Geld wieder in die eigene Hand zurückholt. Wir gucken da heute mal auf Dresden, Meißen, aufs Osterzgebirge und die Sächsische Schweiz und die Oberlausitz. Vielleicht seid ihr ja auch aus der Not heraus oder aus Preis- und Traditionsbewusstsein Kunden oder Kundinnen der DREWAG, also des Dresdner Energieanbieters, oder vielleicht habt ihr einen Vertrag mit der ENSO, mit der Energie Sachsen-Ost. Die beiden Unternehmen haben sich von ihren privaten Besitzern freigekauft für 835 Millionen Euro. Jetzt wollen beide zusammengehen unter dem Namen Sachsen Energie AG. Die Fusion soll am 18. Dezember bei der Hauptversammlung wasserfest gemacht und beschlossen werden. Und aus dieser DREWAG-ENSO-Ehe könnte dann das viertgrößte kommunale Energieunternehmen in Deutschland hervorgehen. Die DREWAG AG ist mit ihren 90 Jahren schon so eine Art Tattergreis in der Ehe. Die ENSO gibt es unter dem Namen erst seit 2004. Zu DDR-Zeiten steckten die beiden Unternehmen unter der volkseigenen Decke des Energiekombinats, und mit dem Mauerfall vor 31 Jahren kamen dann auch die Investoren aus dem Westen, hier in Dresden, konkret aus Schwaben und aus Hamburg. Der Name DREWAG kam in Dresden aber auch erst 1997 wieder ins Tageslicht. Tja, jetzt haben wir 2020 und jetzt verschwindet er wieder. Das Besondere an diesem neuen Konglomerat ist, dass die Stadt Dresden mit etwas über 82% an der Sachsenenergie beteiligt ist. Die restlichen Anteile haben die mehr oder weniger kleinen Kommunen, bis auf ein paar einzelne kleine Kommunen, die gerade mal 1,4% ausmachen, gehen dann 163 Kommunen zusammen in diese Beteiligungsgesellschaft KBO. Und bis 2030 kriegen die dann als Festbetrag jedes Jahr 11 Millionen Euro und ab 2030 dann nur noch 7,6 Millionen Euro. Das ist festes Geld, mit dem man rechnen kann, aber dafür gibt es keine Dividende, also keine Gewinnausschüttung. Die Energieriesen NBW und E.ON sind dann genauso raus wie deren Töchter Geso und Tüger. An die hatte Dresden nämlich vor über zwei Jahrzehnten 45% der DREWAG verkauft. Das brachte zwar erstmal 82 Millionen Euro ein, 82 Millionen Euro, aber dummerweise musste Dresden in den Jahren danach 200 Millionen Euro Gewinnanteile an die anderen Eigentümer abdrücken. Und die fehlten dann natürlich in der Stadtkasse. Wenn jetzt die Sachsenenergie AG entsteht, wird die 3.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und einen Umsatz von 2,8 Milliarden Euro erwirtschaften. Interessant ist, dass diese Rekommunalisierung zwar von den Linken und Grünen hier in der Stadt als Erfolg gefeiert wird, aber vorangetrieben wurde sie von der CDU, und das schon vor mehr als 10 Jahren, als Helmer Orosch noch Oberbürgermeister war. Ja, so viel zum Thema Rekommunalisierung oder der schwierigen Arbeit, die Umwandlung von Steuergeldern in Privatgelder wieder rückgängig zu machen.
So, die Sendezeit der Sendung Grenzenlos im November ist leider schon wieder fast zu Ende. Ich möchte am Schluss der Sendung noch ein paar Themen ansprechen, und zwar am 10. Januar nächstes Jahr, 2021, gibt es wieder die jährliche Demonstration anlässlich der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Ein weiterer Hinweis, die Zeitung Antifa, der VfN BDA, für November und Dezember könnt ihr demnächst auch online finden. In HZTP, einer Online-Plattform, Heise Telepolis, gibt es ein sehr ausführliches und meiner Ansicht nach auch sehr gutes Interview. Thomas Konitsch hat ein Interview mit Kerem Schamberger zum den Hintergründen und Ergebnissen und Auswirkungen des Kriegs gegen Armenien in der Tradition des Völkermords an den Armeniern gemacht. Die ausführlichen Berichte von Bernhard Schmidt zu den Streiks in den Schulen und im Gesundheitswesen habe ich schon benannt, im Lebernet. Ausdrücklich erwähnen möchte ich noch Sendebeiträge im Freien Radio. Ein Beitrag zur aktuellen Lage des Wegsperrens und des Folterns von Julian Assange. Selbstverständlich mit der Forderung Freilassung. Und Hinweis auf den linken Medienspiegel im November. Es wird da ein weiterer möglicher, vermutlicher Fall von Tötung in Polizeigewahrsam genannt, und zwar von Roble Muse Varsames, der zu Tode gekommen ist in einer Polizeizelle in Schweinfurt. Die Angehörigen bezweifeln die offizielle Version. Es wäre ja nicht die erste Tötung von insgesamt mindestens über 170. Soweit die Sendung Grenzenlos im November. Und ciao, bis zum nächsten Mal.